Wenn du mit deinem Online-Shop von null einen richtigen Raketenstart hinlegen willst, dann lass mich dir eins sagen, es wird nicht einfach. Und in diesem Video werde ich dir die 9 essentiellen Schritte aus über 370 E-Commerce-Marken mit an die Hand geben, als eine Person, die die meisten Erfolgsgeschichten in diesem Bereich geschrieben hat. Und ja, es ist vielleicht nicht von Vorteil, dass ich dir sage, dass es nicht einfach ist, aber es wäre einfach eine Lüge, wenn ich mich einreihe bei den vielen Leuten, die dir sagen, dass du mit E-Commerce die schnelle Million machst. Denn sind wir mal ehrlich, E-Commerce ist kein Anfängergeschäftsmodell. Inzwischen haben wir so viele Gründerinnen und Gründer begleitet, dass wir uns gedacht haben, wir müssen jetzt einmal einen Schlussstrich ziehen unter die ganzen Versprechungen, die dort in diesem Markt so herumschwirren. Und deswegen werde ich dich heute begleiten in das Gründen einer E-Commerce-Brand. Ich werde dir die Erfahrung teilen, die wir auch mit unseren eigenen Marken, die wir aufgebaut haben, so sammeln durften. Und du wirst heute die 9 essentiellen Schritte erfahren, die es dir erlauben, das Ganze so einfach wie möglich zu gestalten. Insofern wünsche ich dir viel Spaß mit dem heutigen Fahrplan zum Gründen einer E-Commerce-Brand. Attacke! Ich bin Nico Frank, der Gründer und Geschäftsführer der Ecosa Firmengruppe. Wir haben jetzt inzwischen über 700 Millionen Euro im E-Commerce begleitet. Wir haben über 100 E-Commerce-Marken von 0 auf über 100.000 Euro Monatsumsatz begleitet und auch einige etablierte Marken bei uns im Portfolio, die wir tatsächlich aktuell betreuen, beraten und auch deren Mitarbeiter über unser staatlich zertifiziertes Bildungsinstitut, das spezialisiert auf E-Commerce ist, ausbilden. Und heute habe ich mir vorgenommen, mal alles aufzunehmen, was du beachten solltest, um eine richtig starke E-Commerce-Marke aufzubauen. Denn, und das ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, inzwischen ist es so, dass E-Commerce wirklich einige sehr wichtige Bedingungen mitbringen muss, damit du da auch wirklich Spaß hast. Und auch eine gewisse Erwartungshaltung, die wir immer empfehlen. Denn eins ist tatsächlich Fakt, ja, E-Commerce ist nicht mehr das schnelle Geld im Internet. Man braucht ein bisschen einen Lagerathem. Es kann sehr schnell gehen. Es gibt Erfolgsgeschichten bei uns im Portfolio, wie zum Beispiel die liebe Sabine von Lieblingskorb, die von 0 auf über 1 Million Euro Monatsumsatz gewachsen ist in 11 Monaten. Aber da stand eine riesige Halle im Hintergrund mit einem Mann, der Werkzeugbauer war. Die konnten 800, 900 Körbe teilweise am Tag schon machen. Und das ist natürlich nicht normalerweise gegeben. Ja, die meisten, die starten, starten aus der eigenen Garage, aus dem eigenen Keller. Ja, da packt noch die Familie zusammen die Päckchen. Und ja, das ist am Anfang vielleicht erstmal ein Hobby, was dann immer ernster und ernster wird, weil man merkt, hey, da geht vielleicht was. Und heute möchte ich dich einmal durch diese Reise durchbegleiten, ne? Was sehr wichtig ist, worüber auch ja selten gesprochen wird. Denn mir ist es ein super, super Anliegen, dass wir in diesem Markt einmal die Transparenz schaffen und Leuten ermöglichen, E-Commerce zu machen und nicht nur Kopfschmerzen dabei zu haben. Ja, insofern starten wir gleich mal rein in den ersten und wichtigsten Punkt. Und das ist das richtige Businessmodell wählen. So, grundlegend, was verstehen wir unter Businessmodell? Man kann jetzt erstmal übergeordnete Kategorien wählen. Ja, man kann eine E-Commerce-Marke gründen und Dropshipping machen, wovon wir zum Beispiel gar keine Fans sind, weil das meistens schneller wieder vorbei ist, als es gut angefangen hat. Man kann einen Marktplatz gründen mit zehntausenden verschiedenen Produkten und eher ein Händler sein, wie zum Beispiel Amazon das in vielerlei Hinsicht tut. Man kann aber auch einen eigenen Online-Shop gründen und an Endkunden verkaufen oder einen eigenen Online-Shop gründen und an B2B-Kunden verkaufen. Das sind erstmal übergeordnete Business-Modellfragen. Wir bei Ecosa, wir machen D2C-E-Commerce. Das ist das Direct-to-Consumer-Modell. Das bedeutet, wir verkaufen unsere Produkte direkt an den Endkunden und versuchen dort eine möglichst gute Kundenerfahrung zu schaffen. Ja, deswegen zum Beispiel sind wir kein großer Fan von Dropshipping, weil da meistens irgendwelcher Chinamüll verkauft wird. Dann sind das Produkte, die vielleicht kurzfristig einen Hype haben, aber dann relativ schnell wieder abflachen und dementsprechend auch selten zu einer gewissen Wiederkaufsrate führen, was tatsächlich das Wichtigste im E-Commerce ist, dass man sauberes Bestandskundengeschäft hinkriegt, weil da liegt der Profit. Ja? Und dementsprechend ist jetzt erstmal wichtig, wir suchen uns D2C als Geschäftsmodell aus und dann gibt es noch ein paar weitere Elemente oder Charakteristika, die so eine E-Commerce-Brand heute mitbringen sollte, damit du auch richtig Spaß hast. Grundlegend ist erstmal wichtig, wir empfehlen immer beim Gründen sicherzustellen, dass man eine gute Margenstruktur hat. Margenstrukturen, da sprechen wir von maximal 30-35% Wareneinsatz, also dein Einkaufspreis deiner Produkte sollte nicht über 30-35% anteilig an deinem Netto-Warenkorb liegen. Falls du da drüber bist, müsstest du mal schauen, ob du noch ein bisschen was machen kannst. Es ist grundlegend auch noch möglich, mit diesen Margenstrukturen zu arbeiten, aber es wird dann immer schwerer und immer schwerer, weil heutzutage tatsächlich die Marketingkosten immer teurer geworden sind. Es gibt ein gewisses Konsumklima, das aktuell nicht das Ideale ist für eine E-Commerce-Marke und natürlich auch jede Menge Konkurrenz im Internet. Insofern ist es ein Riesenhebel, den du haben kannst, eine gute Margenstruktur. Die E-Commerce-Marken, die wir tatsächlich von 0 auf mehrere Millionen Jahresumsatz und darüber hinaus begleitet haben, also die, die inzwischen in unserem Portfolio auch 10 Millionen plus im Jahr machen, die haben meistens sehr, sehr gute Margenstrukturen oder sogar schon eine eigene Herstellung. Businessmodellseitig ist es mega geil, wenn man gründet und man ein bisschen Luft zum Atmen haben möchte, mehr als vielleicht sogar die Konkurrenz, direkt auf die richtigen Margenstrukturen zu setzen. Punkt Nummer 2 im Businessmodell ist, dass du ein Produkt hast, das im Idealfall auch öfter wieder gekauft wird oder zumindest mal Richtung 15-20% wiederkehrende Kunden kommst. Unsere besten E-Commerce-Brands schaffen es tatsächlich, mehr als 30, fast sogar schon 40% der Kunden zum Wiederkauf anzuregen. Und das sind die, die da natürlich richtig Spaß machen. Weil angenommen, wir kaufen jetzt 10.000 Neukunden ein und von denen kaufen 3.000 bis 4.000 die ganze Zeit immer und immer wieder, alle 2-3 Monate, dann ist das alles Returning Customer Business, also wiederkehrender Umsatz, der dann einfach zustande kommt. Und dazu müssen wir dann nicht immer wieder das teure Marketing ausgeben, sondern eigentlich in der Regel nur sicherstellen, dass der Kunde A, eine gute Kundenerfahrung hat, also eine tolle First Order Purchase Experience, also beim Auspacken eine tolle Erfahrung hat, tollen Kundenservice bieten und auch tatsächlich zum Beispiel über eine Community oder smartes E-Mail-Marketing sicherstellen, dass der Kunde auch immer wieder angespielt wird. Aber wenn wir den Traffic einmal besitzen in Form einer E-Mail-Adresse, müssen wir in der Regel nicht nochmal so viel zahlen, wie wenn wir tatsächlich Meta oder Google dafür bezahlen müssen, die Person nochmal zu erreichen. Einer der wichtigsten Metriken und Punkt Nummer 3 im Businessmodell ist dein Average Order Value. Der sollte in der Regel über 45 Euro liegen. Ja, idealerweise sind uns Cases tatsächlich, die irgendwo zwischen 70 bis 80 Euro liegen. Da hat man relativ kurze Sales-Zyklen. Das ist der Zeitraum, wo eine Person ein Produkt sieht, bis sie eine Kaufentscheidung trifft. Je größer dieser Warenkorb wird, so länger wird der Zeitraum. Das heißt, umso mehr muss man natürlich auch vorinvestieren in Marketing, um dann so richtig Momentum aufzunehmen. Und hier ist tatsächlich auch nochmal spannend. Es gibt auch super Modelle mit riesengroßen Warenkörben. Wir haben zum Beispiel mal Livon begleitet. Die verkaufen Couches im Internet mit 2.000, 3.000 Euro Warenkörben. Sind super, super Modelle. Die funktionieren so ein bisschen anders. Sperrige Produkte, ja, schwieriger ein bisschen in der Logistik, aber bringt natürlich auch den Vorteil mit, dass man sich noch viel mehr leisten kann, wenn man denn dann mal ein Produkt verkauft hat. Insofern, je größer der Warenkorb, umso besser. Aber da gibt es natürlich auch noch einige andere Aspekte, die einen riesengroßen Warenkorb dann auch wieder zu einem gewissen komplexeren Businessmodell machen. Das darf man nicht vergessen. Was auch noch spannend ist beim Gründen ist, musst du deine Ware vorfinanzieren oder hast du ein gewisses Zahlungsziel? Wenn du deine Ware vorfinanzieren musst, musst du natürlich extreme Risiken eingehen. Wir haben schon so viele Brands gesehen, die für 100.000 Euro Ware vorfinanziert haben, all ihr Erspartes reingesteckt haben und dann hatte das Produkt kein Product-Market-Fit. Das kann passieren. Du musst Ware nicht vorfinanzieren, um zu validieren, ob das Ganze grundlegend funktioniert und es das Risiko wert ist oder nicht. Da gibt es einen Prozess, der nennt sich zum Beispiel Shadow-Testing. Da bauen wir zum Beispiel Kampagnen auf, testen über einen Testshop sozusagen das Produkt an und schauen, hey, wie sind die Klickraten und die Klickpreise, wie verkaufen wir die Produkte grundlegend und dann gibt es so eine kleine Meldung, die heißt einfach, sorry, es gab einen kleinen technischen Fehler, ne, aber du weißt grob mit den Benchmarks, also Kontrollwerten, die der E-Commerce-Markt so ungefähr mitbringt, wenn man zum Beispiel bei uns Kunde ist, kriegt man die auch von uns bereitgestellt, ob das Ding Potenzial mitbringt oder nicht. Zu dieser Scorekarte tatsächlich kann ich dir auch empfehlen, einmal auf unsere Website zu gehen. Dort findest du einen Workshop bzw. auch auf unserem YouTube-Kanal. Der geht über eine Stunde lang nur um das Thema Business Modeling und tatsächlich eine sogenannte Scorekarte, wo Margenstrukturen, Zahlungsziele, deine Wiederkaufsrate nach 30, 60, 90 Tagen aufgelistet sind, auch deine Average Order Values und alles, was so dazugehört und auch Lead Times, also wie lange das Produkt von Beauftragung bis es liegt auf Lager, denn so ungefähr braucht. Da ist ja alles drin, da kannst du dich selber mal einkategorisieren, ob das Businessmodell, was du vorhast, überhaupt das Potenzial mitbringt, Spaß zu machen oder zu kapitalintensiv wird. Es gibt nämlich einige Modelle, die sind einfach faktisch zu anstrengend. Und das wollen wir vermeiden. Jetzt kommen wir zum zweiten großen Punkt. Wir haben jetzt erstmal über Businessmodelle gesprochen. Der zweite Punkt ist jetzt das richtige Produkt wählen. Ich kann dir empfehlen, such dir ein Produkt, was nicht nice to have ist, sondern wofür Leute bereit sind, viel Geld auszugeben, weil es ein ganz kritisches Problem löst oder eine alte Variante, ein Problem zu lösen, ablöst. Die Produkte, die bei uns richtig abgegangen sind, sind zum Beispiel solche Produkte wie Lieblingskorb. Ist ein Einkaufskorb, ja, hätte ich auch niemals gedacht am Anfang, dass das so gut funktioniert, aber funktioniert grandios, weil das Produkt einfach anders ist als die ganzen anderen Einkaufskörbe. Es löst die Art und Weise, wie Einkaufskörbe so im Auto standen, umgekippt sind, vom Platz, von der Isolation, wie man sie reinigen kann, einfach ab. Und da sind die ganzen Personen, die Einkaufskörbe nutzen, einfach völlig durchgedreht. Das heißt, meine Empfehlung beim Produkt, nicht nur testen, sondern auch sicherstellen, dass dieses Produkt nicht nur so ganz nett ist, sondern die Leute wirklich danach schreien. Ein ganz, ganz klarer Indikator für Product Market Fit ist übrigens, dass wenn du mal 100 Leute befragst, ob sie dieses Produkt tatsächlich, also wie enttäuscht sie wären, ob, wenn das Produkt nicht mehr in ihrem Leben ist, ja, dass Leute, mindestens 40% dieser 100 befragten Personen sagen, sie wären sehr enttäuscht, wenn dieses Produkt nicht in ihrem Leben wäre. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Schwelle, wo wir von Product Market Fit sprechen, wenn wir Kundenumfragen machen. Und es lohnt sich auch so mega, mega, einfach mal in die Interviews zu gehen, Recherche zu machen. Wir haben zum Beispiel in unseren Business Modeling und Strategic Product Development Trainings, die wir in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben, ganz große Systematiken, wie man da auch mit KI in den Rechercheprozess gehen kann, um herauszufinden, wie der Product Market Fit so grundlegend ist. Der nächste große Punkt, Nummer 3, ist deine Erwartungshaltung. Viele, die gründen, haben eine sehr verschobene Wahrnehmung dessen, was Unternehmertum eigentlich wirklich ist. Und ich bin ehrlich zu dir, die ersten paar Jahre erfordern einfach irren Fokus und auch in vielerlei Hinsicht einen gewissen Sacrifice. Du musst ein paar Dinge aufgeben, die du vielleicht jetzt noch hattest oder als du angestellt zum Beispiel warst, ja, da ist es okay, wenn du um 8 Uhr antanzt und um 18 Uhr wieder nach Hause gehst, wahrscheinlich, ja, je nachdem, wo du gearbeitet hast. Im Unternehmertum und wenn du ein Startup gründest, wird es manchmal Wochen geben, in denen du kein Geld verdienst, in denen alles scheiße läuft und du 16 Stunden Tage schiebst. Das ist ganz normal. Das passiert den Besten, selbst wenn man den perfekten Fahrplan vorgekaut bekommt, passiert es manchmal, dass das kommt. Man kann das natürlich vermeiden auf ein Minimum, aber ich kann dir sagen, in den ersten 3 bis 6 Monaten, vor allem vor Product Market Fit, ist es sinnvoll, sehr viel Geld in die E-Commerce-Marke erstmal reinzuinvestieren, bis die großen Profite kommen. Es gibt eine gewisse Dead Zone im E-Commerce. Dazu haben wir übrigens auch noch ein separates Video bei uns auf dem Kanal, wo ich die auch nochmal basierend auf den Fixkosten und den Umsätzen einmal aufzeige und wie die tatsächlich sich zusammensetzt und wann man da rauskommt. Und die braucht etwas Zeit. In der Regel, in einfachen Worten, ist es so, dass die Dead Zone durchbrochen ist, sobald die Bestandskunden deine Fixkosten tragen. Also Gehälter, Mieten, Software, Gewinn etc. Am Ende brauchst du etwas den langen Atem. Die Neukunden müssen erstmal kommen, die müssen auch wieder kaufen und du brauchst so viel Neukunden, dass das Bestandskundengeschäft, was daraus resultiert, so groß ist, dass du mal 10.000, 20.000 im Monat Umsatz machst, nur mit Bestandskunden. Ja, so einfach ist das. Das heißt, hab einfach eine gewisse Erwartungshaltung. E-Commerce, Logistik, Steuern, Prozesse, Produktentwicklung, Marketing lernen, kreativ sein, Finanzen, Controlling, Tracking, dann irgendwann HR. Das ist etwas, das erfordert Erfahrung. Ich sage immer, es erfordert eine gewisse Bruttoaktivität. Allein das Thema HR. Ja, wir mussten jetzt hier hunderte Bewerbungsgespräche führen und über 800 Mitarbeiter betreuen in der Zusammenarbeit, dass wir das so richtig verstanden haben, welche Personen, welche Rolle zum Beispiel passen, welche Lebensläufe zu was in etwa passen, welche Persönlichkeitstypen zu was in etwa passen, um wirklich eine gewisse Systematik dort reinzubekommen. Und das ist wichtig, dass du nicht startest und sagst, morgen muss ich der Multimillionär sein, denn am Ende werden die gewinnen, die am besten mit der sogenannten Delayed Gratification umgehen. Da gibt es dieses wunderbare Experiment mit den Kindern, die so die Marshmallows vor die Nase gestellt bekommen. Ja, und dann heißt es, hey, wenn du jetzt 15 Minuten warten kannst, ja, die Mama geht jetzt kurz hier aus dem Raum raus, dann kriegst du nicht nur ein Marshmallow, sondern 3. Ja, und dann gibt es die Kinder, die sitzen dann so da vorne, die gucken den Marshmallow, die fassen den so an, ja, die riechen mal dran, die gucken, was geht hier so. Dann gibt es Kinder, die halten das aus und kriegen dann 3 Marshmallows Und es gibt Kinder, die essen den halt nur einen, ne? Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, willst du nur ein Marshmallow oder drei? Und der eine Marshmallow im E-Commerce ist vielleicht ein bisschen Umsatz, aber kein Gewinn. Stell dir ganz kritisch einfach mal die Frage, was willst du? Und wenn du ein richtiges Business haben möchtest, was auch einen gewissen Wert hat, dann fang nicht an mit Dropshipping, fang nicht an, dem schnellen Geld hinterher zu rennen, sondern geh einfach mal rein. In 3 bis 6 Monaten bist du eh schon relativ schnell. Wir kennen Brands, die auch erst nach dem 3., 4. Jahr richtig anfangen, Geld zu verdienen. Volle Transparenz, ich hier bei Ecosa hätte rein theoretisch schon in den ersten Jahren 3.000, 4.000, 500.000 Euro Gewinn machen können. Das wäre gar kein Problem gewesen. Was habe ich gemacht? Ich habe das Geld bis in das 4. Geschäftsjahr so konstant reinvestiert und so konstant in all die Infrastrukturen hier investiert. Allein letztes Jahr haben wir über 250.000 Euro investiert in unser neues staatlich zertifiziertes Bildungsinstitut, in all die Dozenten, in die Inhouse-Mitarbeiter. Ich habe 2x Business Development geheiert. Ich habe eine Verwaltungsassistenz und nochmal Customer Success geheiert. Das sind alles Leute, die hast du dann auf der Payroll, plus die ganzen Investitionen für die Zertifizierung und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die bin ich eingegangen, weil ich wusste, was ich hier für ein Risiko eingehe und weil ich wusste, was das auch bringen wird. Ich habe ganz lange gewartet, bis ich die Früchte davon ernten konnte. Und das ist etwas, das hat uns jetzt auch tatsächlich nach vorne gebracht. Ich sehe gerade reihenweise, wie die Konkurrenten neben uns extrem schnell gewachsen sind, lange Zeit vor uns waren und jetzt aber langsam, aber sicher anfangen, wieder zusammenzubröckeln. Und bei uns geht's immer weiter ab und immer weiter ab und immer weiter ab. Es ist der völlige Wahnsinn. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr alle Rekorde gebrochen und das ohne, dass ich hier in einen Burnout reinlaufe, sondern mit einem wunderbaren Team, mit einer super gesunden Kultur, mit richtig geilen Teamleads und einfach extrem geilen Kundenergebnissen. Und das ist, was ich dir ganz klar empfehlen kann, zu priorisieren. Punkt Nummer 4 ist jetzt den Product Market Fit nochmal wirklich zu finden und zu validieren. Wir sagen bei uns immer, Product Market Fit bedeutet nicht nur, dass über 40% der Leute enttäuscht werden, sondern Product Market Fit bedeutet auch, dass es eine gewisse Leichtigkeit zu Beginn gibt. Also wenn beschissene Ads schon zu Beginn gut konvertieren, dann ist das meistens ein ganz gutes Zeichen für Product Market Fit. Wenn du ohne Werbeanzeigen schon signifikant Umsätze machst, nur durch Word of Mouth und Empfehlungen, ist das meistens schon ein ganz gutes Zeichen dafür, dass du da auf einem guten Produkt sitzt. Inzwischen, wir können das super, super gut beurteilen. Also bei uns in den Vorgesprächen, unsere ganzen Jungs, die tatsächlich immer die Gespräche führen und überprüfen, ob ein Case geeignet ist für eine Zusammenarbeit oder nicht, die können das förmlich schon riechen, ich auch schon. Product Market Fit ist, wenn du mal so 30.000, 40.000 Euro Umsatz im Monat machst und tatsächlich ja leichte Profite auf den Neukunden hast, die Kunden, wie gesagt, nicht nur einmal kaufen, sondern immer und immer wieder. Und wenn das Ganze schon ohne einen zu krassen Stress funktioniert. Also das sollte nicht zu hart sein, auf die ersten 30.000 im Monat zu kommen. Punkt Nummer 5 und tatsächlich mit einer der relevantesten, ist meine ganz klare Empfehlung, do it yourself. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist zu früh Agenturen zu beauftragen für Dinge, die du selbst noch nicht verstehst. Das ist einer der Nummer 1 Gründe, weswegen tatsächlich E-Commerce-Marken in einem sehr frühen Stadium bei uns sehr viel Geld verbrennen, in die Insolvenz rutschen oder tatsächlich einfach nicht die Ergebnisse bekommen, die sie sich wünschen und das Ganze nur unnötig in die Länge gezogen wird. Das, was wir sehen bei den erfolgreichen Gründern, ist, dass sie ihr eigenes Business verstehen und zwar ganzheitlich vom Marketing über den technischen Teil, über aber auch das Zahlenwerk, ja, über das Produkt, über alles, was passiert in der Logistik, um tatsächlich das ganze Zahlenschloss sauber zu strukturieren und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Wir zum Beispiel, wenn wir mit Startups arbeiten, wir haben so einen Startup-Special bei uns und auch die ganzen Fördersysteme, wenn schon Mitarbeiter da sind, sind komplett darauf ausgerichtet, erstmal die ganzen Inhouse-Personen auf die Kernprozesse auszurichten, sodass, wenn eine Agentur gebucht wird, dass es ganz klar für Dinge ist, die A, im Idealfall schon funktionieren oder B, wenn sie noch nicht aufgesetzt sind, eher so One-Time-Things sind und dann geht die Agentur wieder raus. Aber so kriegsentscheidende Themen wie zum Beispiel Marketing, Sales, strategische Themen, die sollten unter gar keinen Umständen abgegeben werden, ne? Solange du nicht selbst es rein theoretisch auch lösen könntest. Ja? Und du kannst es erst dann selbst lösen, wenn du es auch wirklich bewiesen hast. Wir können mit den Systemen zum Beispiel, die bei uns da sind, im Bereich Performance Marketing, CAO und CRM, mit nur einem Gründer schon Richtung 50 bis 60k Umsatz gehen und wenn dann eine weitere Teilzeitkraft dazukommt, über die ersten 6-stelligen Monatsumsätze wachsen. Ne? Und das ist möglich, wenn man in den richtigen Systemen arbeitet und sich nicht zu schade ist, die Dinge auch selbst zu verstehen. Ne? Extreme Ownership ist in einer Welt, die sehr interdisziplinär ist, super relevant, weil ansonsten beauftragst du Leute, die in so Silos arbeiten und dort einfach schon von Haus aus nicht so performen können, als wie wenn sie das Große und Ganze verstehen. Du musst das Controlling machen, du musst verstehen, was du wirklich brauchst, und wenn du das nicht tust, hol dir jemanden, der dir zeigen kann, wie du es selbst verstehst, und nicht jemanden, der für dich alles erledigt. Ja, wir arbeiten zum Beispiel mit unseren Kunden sowohl in unserem Institut als auch in unserer Wachstumspartnerschaft im Inkubator und im Accelerator so, dass wir in einem Done-With-You-Modell arbeiten. Ja, das ist so eine Co-Creation. Ja, wir haben lauter externe Abteilungsleiter, die sind mit in deinem Case mit dabei, die helfen dir, die feedbacken alles, was passiert, die gehen rein, es gibt super viel Vorlagen und Themen und so weiter und so fort, aber am Ende ist alles so aufgebaut, dass du es selbst verstehen wirst, dass du nicht in diese Gefahr rutscht, wo dir jemand auf der Nase rumtanzen kann und ja, tatsächlich mit deinem Geld umgeht, als wäre es nicht sein eigenes. Punkt Nummer 6, 30.000 Euro Monatsumsatz ist nichts im E-Commerce. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber 30.000 Euro hört sich verdammt viel an, wenn man es mal in Relation von einem Gehalt zum Beispiel setzt. Ja, aber 30.000 Euro Umsatz, wenn du mal eine klassische BWA aufmachst, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, da kommen 19% Steuern weg, dann irgendwas zwischen 30-40% Wareneinsatz, dann hast du Logistikkosten, Transaktionskosten, meistens als junges Startup mindestens mal 20-30% Marketing, ja, für die Neukunden, dann hast du gewisse Fixkosten, ja, die da drin bleiben, da bleibt nicht viel Gewinn übrig. So, und du brauchst Gewinn, um wieder Liquidität zu haben, damit du reinvestieren kannst in dein Unternehmen. Das heißt, du musst die Kosten erstmal so niedrig wie möglich halten, ne? Und da ist dann tatsächlich mit 30.000 Euro gerade mal, lass es vielleicht 5.000 bis 6.000 Euro Fixkosten drin sein, ja, die da sind, das ist ein Gehalt. Deswegen sagen wir auch ehrlich gesagt immer, und da komme ich jetzt auch gleich dazu, erst Mitarbeiter einstellen, dann sich selbst einstellen. In den frühen Zeiten hier, als wir zum Beispiel gegründet haben, das erste halbe Jahr, habe ich gemeinsam mit Moritz, meinem Co-Geschäftsführer, ich habe mir kaum Gehalt ausgezahlt. Wir haben gebootstrapped, wir sind eigenfinanziert, ja, wir haben immer aus dem eigenen Kapital herausgearbeitet. Ne? Ich bin auch kein großer Fan davon, große Finanzierungsrunden die ganze Zeit zu machen, weil das einen eher in eine Richtung bringt, wo man auf eine Art und Weise wirtschaftet, die normalerweise eigentlich nicht erlaubt wäre. Das heißt, man beginnt Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun sollte. Es gibt Situationen, in denen das Sinn macht, aber um ehrlich zu sein, dieses Bootstrapping-Mindset ist essentiell. Dass du anfängst, richtig zu wirtschaften und zu verstehen, dass 30.000 Euro einfach nichts sind. Das, was eine E-Commerce-Brand braucht, sind mindestens 100.000 Euro Umsatz im Monat, damit wir anfangen, da richtig Spaß zu haben. Es gibt ein paar Ultra-Ausnahmemodelle mit sehr viel Bestandskundengeschäft, mit sehr viel sehr guten Margenstrukturen, mit sehr viel organischem Traffic, wo Marketing nicht so eine große Rolle spielt. Die funktionieren vielleicht auch früher schon ganz nett, aber um ehrlich zu sein, wenn man das ernst meint und nicht nur ein teures Hobby haben will, wo der Input, also die Zeiteinheit und der Output entsprechend gewährleistet ist, sodass es sich unternehmerisch einfach lohnt, dann sind 30.000 Euro nichts. Und das sagen auch nicht viele. Ja, es werben super viele Leute mit, mach die ersten 20.000, 30.000 Euro mit deinem Onlineshop. Ja, Pustekuchen, ne? Wenn du ein richtiges Unternehmen aufbauen willst, was einen gewissen Wert mitbringt, muss weiter skaliert werden. Punkt Nummer 7. Erste Mitarbeiter einstellen und dann sich selbst. Es gibt sehr viel nicht umsatzwirksame Tätigkeiten, die müssen eigentlich gleich weg. Also alles, was dir Zeit bringt im Marketing, in Sales, in Product Development, solltest du tatsächlich nehmen. Also alles, was Buchhaltung angeht, ja, alle Themen, die nicht umsatzwirksam sind, Customer Support relativ schnell, alles, was irgendwie auch so leichte Assistenzaufgaben sind, Shopify-Anpassungen im Store, CRM-Anpassungen, Content Creation in vielerlei Hinsicht. Das sind lauter Sachen, die kann man relativ schnell delegieren. Entweder einen ersten Mitarbeiter, den man zum Beispiel staatlich kann fördern lassen. Da gibt es auch so eine 75% Lohnkostenerstattung über 11 Monate, die man sich da holen kann bei uns. Das sind Möglichkeiten. Oder man holt halt den ersten Freelancer. Also zum Beispiel so eine virtuelle Assistenz, die einem mal alles abnimmt, damit man sich einfach auf Sales konzentrieren kann. Selbst wenn nämlich 4-5 Stunden in der Woche für dich Zeit werden als Gründer, die du nur in Werbeanzeigen zum Beispiel investierst, in Systemen, die wir dir zum Beispiel bereitstellen, kannst du schon richtig, richtig viel mehr Umsatz machen, ne? Und da fängt dann an, die Musik zu spielen. So, und dann kommt Punkt Nummer 8, und das ist jetzt tatsächlich eigentlich der relevante Punkt, wo das dann anfängt, kein teures Hobby mehr zu sein, sondern ein richtiges Unternehmen, ist, wenn du anfangen kannst, Systeme zu bauen. Und das ist in der Regel der Punkt, ab dem du die ersten 6-stelligen Monatsumsätze geknackt hast. Wir sind sogar eher inzwischen schon so in diesem Momentum, dass es bei den meisten eher so Richtung 150.000 im Monat ist. Ja, es schwankt immer je nachdem, wie gesagt, ein bisschen. Aber da kannst du das erste Mal anfangen, ja, Systeme reinzuziehen, Onboarding-Systeme für Mitarbeiter zum Beispiel, mal ein paar Rollen zu definieren, eine externe Agentur vielleicht reinzuholen, hier und da mal für einen kleinen Sprint, wenn du dich eher um andere Themen gerade kümmern musst. Du kannst in vielerlei Hinsicht immer noch bitte die wichtigsten Themen in Marketing selbst ownen, also das ist essentiell, aber du kommst so an diesen spannenden Punkt, wo du halt wirklich mal 10.000, 20.000 Profit im Monat machst und dementsprechend auch eine gewisse Kapitalkraft da ist, in die wirklich wichtigen Dinge zu investieren. Und das würde ich tatsächlich dir empfehlen, wirklich mal sauber durchzukalkulieren. Da gibt es bei uns übrigens auch wunderbare Videos, wie man das durchkalkuliert, mit unserem Kassensturz zum Beispiel. Das sind ganz einfache Excel-Tabellen, die man da noch braucht. Da braucht man keine verrückten Tools, kein gar nichts, lass dir da nichts aufquatschen. Auch diese ganzen Tracking- und Attributionslösungen, um Ads richtig auszusteuern, ist alles Pustekuchen. Ne? Es gibt ein paar wenige Prinzipien, die solltest du einfach berücksichtigen und die sind wirklich relevant. Insofern ist das erstmal alles, was du brauchst, damit das nicht anstrengend bleibt, sondern ein richtiges Unternehmen brauchst. Unsere 8 Schritte für das Gründen einer erfolgreichen E-Commerce-Marke. Wenn du Fragen hast, schreib gerne hier unten in die Kommentare rein oder melde dich einfach mal bei uns unter www.ecosa.de. Unsere Aufgabe ist es, dir das Leben einfacher zu machen, was die Themen angeht. Wie gesagt, über 370 Brands haben das mit uns schon gemacht. Insofern bis zum nächsten Mal. Dein Nico von Ecosa.